Ihr erwartet zu Recht die Fahrernoten vom Großen Preis von Katar. Und hier sind sie, alle 20 Fahrer in der Bewertung, auf einer Skala von 1 bis 10. 1 natürlich das Schlechteste, 10 das Beste. Und wir werden alle ganz genau unter die Lupe nehmen und auch begründen, warum die gut oder schlecht waren. Unabhängig von der Position kann es ja trotzdem sein, dass sie da sehr gut gefahren sind, auch wenn sie vielleicht irgendwo im Mittelfeld gelandet sind oder andersrum. Also schauen wir mal. In der Mitte spielen wir wie immer ein kleines Quiz im Kreis. Fahren nennt sich das Ganze. Dave und ich stellen uns
im
jeweils
Kreis Fragen.
Ja. Ja. Es ist schon spät. Dave und ich stellen uns auf jeden Fall jeweils eine Formel-1-Wissensfrage und müssen sie beantworten. Momentan liegt Dave knapp in Führung mit 12-11. Also ich habe hier die vorletzte Chance, die Wertung zu beeinflussen. Und damit würde ich sagen, legen wir los.
Wie gewohnt seid ihr natürlich bei Im Kreis fahren, Freunde, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus der Welt der Formel 1. Wenn euch gefällt, was wir machen, gerne Abo dalassen, dann verpasst ihr auch in Zukunft nichts. Es gibt ja noch so Kleinigkeiten wie eine WM-Entscheidung demnächst, da werden wir natürlich allumfassend berichten und, also abonnieren nicht vergessen.
So, damit fangen wir an mit Alpine, auch die sind weiterhin ganz hinten mit 22 Pünktchen, ja.
Abo auf das Schlusslicht.
Ja, Pierre Gasly, Sprint-Quali 19., Sprint 18., Quali 9., Rennen 16., Franco Colapinto, Sprint-Quali 20., Sprint 20., Quali zum Rennen 20. und Rennen dann 14. sind ein paar Leute ausgeschieden. Also ja, trotzdem, letzter ist er ja nicht geworden, soweit ich jetzt das im Kopf habe. Die Ehre gebührt jemand anderem, aber erstmal die Punktewertung von Dave.
So ist es. Pierre Gasly kriegt von mir für dieses Sprintwochenende in Katar gute 7 Punkte. Sein Teamkollege Franco Colapinto kriegt derer 5. Warum ist das so? Das ist natürlich immer die Frage. Bei Colapinto ist es ganz einfach. Er war dreimal absolutes Schlusslicht. Ja, du hast es gerade ja schon vorgelesen. Das ist nichts Berühmtes. Klar, der Alpine ist eine Gurke, da geht nichts. Dass er es dann auf Rang 14 geschafft hat im Rennen, ja, ist natürlich zahlreichen Ausfällen und Problemen bei der Konkurrenz irgendwie zu verdanken. Ja, nicht zuletzt sein Teamkollege war ja dann 2 Plätze hinter ihm, Pierre Gasly.
Ja, der hatte aber ein Problem. Der ist letzter geworden, genau.
Ganz
genau.
Der
hatte ein größeres Problem.
Genau. Insgesamt also wirklich ein durchschnittliches Wochenende für den Argentinier, den übrigens Flavio Briatore zuletzt gelobt hat. Er hat gemeint, Colapinto hat sich sehr, sehr gut weiterentwickelt, wollte da wahrscheinlich auch seine Entscheidung ein bisschen mit verargumentieren, dass er Colapinto dann im Team behält fürs nächste Jahr. Ich denke aber schon, er hat sich einigermaßen stabilisiert und ich bin mir sicher, mit einem besseren Auto sieht Franco Colapinto dann auch deutlich besser aus. Das Wochenende in Katar war, ja, so lala, ganz okay, aber nichts Berühmtes. Pierre Gasly im Prinzip weitgehend gleich, auch er konnte nicht viel reißen in dem Alpine, mit der großen Ausnahme des Qualifyings. Ja, im Qualifying zum Grand Prix hat er dann wieder wirklich einen rausgehauen, ab ins Q3 mit dem Ding und hat seinen Alpine da auf Rang 9 gestellt. Das ist schon nahezu sensationell, mit diesem Auto so weit nach vorne zu kommen. Wirklich, wirklich spitze. Aber man muss dann auch die Kirche im Dorf lassen. Sprint lief gar nichts, da war er auch ganz weit hinten unterwegs, sowohl im Sprint-Quali als auch im Sprint selbst. Und im Rennen, schwer zu sagen, der Vorfall zwischen Gasly und Hülkenberg wurde da nicht weiter geahndet von den Rennkommissaren. War auch ein Rennunfall mit großer Sicherheit. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Trotzdem ist das natürlich blöd, wenn man schon so weit vorne startet in dem Auto, dann sollte man vielleicht ein bisschen mehr aufpassen. Und sind wir mal ehrlich, gegen den Sauber von Hülkenberg hätte er über kurz oder lang eigentlich keine Chance gehabt. Den hätte er auch ziehen lassen können. Naja, da kam der Racer wohl in ihm durch. Er wollte seinen Platz nicht aufgeben. So kam es dann eben zum Kontakt. Schade, schade. Trotzdem insgesamt, vor allem auf aufgrund der ganz starken Quali-Leistung, gebe ich Pierre Gasly gute 7 Punkte.
Ja, das finde ich spannend, weil ich persönlich der Meinung bin, dass da Hülkenberg ein bisschen mehr hätte aufpassen können, obwohl ich natürlich auch bei dir bin, kein Unfall. Aber wir kommen später noch auf den Hulk zu sprechen. Eigentlich auch direkt danach.
Ich
sage mal
50-50.
Ja, so ungefähr würde ich es auch sehen. Aber erstmal noch Alpine. Ich gebe Gasly 8 Punkte und Colapinto 6. Also ich höre es ein mehr als du. Und eigentlich alles gesagt. Der Hulk tatsächlich, jetzt bin ich schon beim Hulk schon wieder. Ich habe mich irgendwie auf den eingeschossen. Immer kann ruhig.
Kann nicht erwarten, der kommt gleich.
Ja. Colapinto meine ich natürlich. War schwierig. Ne? Also hat natürlich überhaupt nicht überzeugt den ganzen Qualis. Dann im Sprint kannst du natürlich gar nichts machen, wenn du vom letzten Platz aus startest. Im Rennen ist er dann aus der Boxengasse gestartet. Hat ein bisschen profitiert eben von ja, den Ausfällen und dann die vor ihm gelandet oder besser gesagt hinter ihm gelandet sind. Das waren dann so Kameraden wie eben sein Teamkollege, der auf der einen Seite eben den Reifenschaden hatte, den er sich abgeholt hat bei Hülkenberg, und davor hat er sicher auch noch, als er eine Kurve weit genommen hat, den Unterboden ramponiert. Also da ging nicht besonders viel und das ist jetzt keine besondere Leistung. Ja, war also schon ein ziemlich gebrauchtes Wochenende für ihn. Kann ich nicht wirklich viel Positives abgewinnen, außer dass er im Rennen, das sagt er auch selber, dann einigermaßen die Pace hat. Das Problem da ist natürlich, dass du mit dem Auto keinen Blumentopf gewinnen kannst, nicht da durchs Feld pflügst. Das ist auch mit den schnelleren Autos weiter vorne nicht möglich, so richtig. Außer wenn du Norris heißt und dann am Ende einen Reifenüberschuss hast. Da kommen wir später auch noch dazu. Ja, und Gasly, der hat sich halt ein bisschen selber kaputt gemacht. Er hätte genauso viel vorsichtiger sein müssen wie Hülkenberg. Das war richtig dumm, auch am Anfang vom Rennen von beiden. Also da hätten sie sehr viel mehr rausholen können, denn beide sind ja eigentlich auch über der eigentlichen Performance des Autos so ein bisschen unterwegs gewesen. Das wären wichtige Punkte unter Umständen geworden. Also hätte man besser machen können. Ich gebe ihm trotzdem 8, weil er einfach wirklich, Gasly ein Top-Qualifying gezeigt hat, auch wenn es beim Sprint-Quali und beim Sprint jetzt nichts Besonderes war. Gut, damit zu Sauber.
Fair enough.
Die haben 68 Punkte für Alpine nicht mehr einzuholen, egal was die jetzt noch machen. Selbst wenn die einen Doppelsieg holen sollten, wird nichts mehr bringen. Hülkenberg, Sprint-Quali 14. Sprint 16. Hälfte in der Quali, im Rennen, wie gesagt, ausgeschieden nach der Kollision mit Gasly. Der konnte ja weiterfahren, musste aber dann halt sich mit dem letzten Platz zufrieden geben. Gabi Bortoleto hat es besser gemacht. Der war am Samstag schneller, beziehungsweise Freitag im Sprint Qualifying 13. mit einem Platz besser als Hulk. 11. im Sprint, das sind 5 Plätze besser als der Hulk. 14. in der Quali, da war er 3 Plätze schlechter. Dafür ist er ins Ziel gekommen, Rennen, und 13. geworden. Also insgesamt, ja, kann man jetzt mal argumentieren, wer besser und schlechter ist. Dave fängt an. Was sind deine Punkte für die Sauberfahrt?
Tja, ich argumentiere folgendermaßen: Nico Hülkenberg kriegt 6 Punkte von mir für dieses Rennwochenende in Katar. Gabi Bortoleto gebe ich einen mehr, der kriegt 7. Ja, warum? Weil ja Gabi Bortoleto vor allem ins Ziel gekommen ist und seine beiden Rennen, also Sprint und Rennen, durchgebracht hat. Ohne Unfall, das ist die beste Nachricht aus seiner Sicht. Endlich hat er diese kleine Serie an Vorfällen da beenden können. Sehr, sehr wertvoll für ihn, für sein Selbstvertrauen natürlich und auch für die Saubermannschaft. Weniger Schrott ist mehr gut in diesem Fall, ja, das kostet ja auch alles natürlich. Aber ergebnistechnisch war natürlich nicht allzu viel drin. Keine Punkte diesmal für Sauber. Hülkenberg hätte es schaffen können. Er war 11. im Qualifying zum Grand Prix. Du hast es ja gerade gesagt. Ist dann auch soft gestartet. Das war einigermaßen überraschend und fuhr dann durchaus sehr motiviert mit dem Messer zwischen den Zähnen in der Anfangsphase. Deshalb war er überhaupt in der Position, Gasly da anzugreifen. Er musste aber auch schnell vorbei, damit er den Vorteil seiner Reifen entsprechend nutzen kann. Deswegen, glaube ich, kam es da einfach zum Missverständnis. Ja, Hülkenberg hat es außen probiert. Was funktioniert in der Kurve grundsätzlich? Der Radius ist weit genug, die Strecke ist breit genug. Aber Gasly hat ihn entweder zu spät gesehen, entweder gar nicht gesehen oder wollte ihm da ein bisschen weniger Platz lassen, als eigentlich nötig gewesen wäre. So oder so, Missverständnis, kleine Misskommunikation zwischen den beiden mit, ja, leider großen Folgen. Hülkenberg war sofort draußen. Es wurde natürlich das Safety Car getriggert, das dann den kompletten Rennverlauf und womöglich ja sogar die WM jetzt durchaus beeinflusst, zumindest wenn nicht gar entscheidet. Gucken wir mal. Und ja, für Gasly war es natürlich auch großer Mist. Sein Auto war stark beschädigt. Er konnte dann leider nicht weiter nach vorne kommen, ist de facto letzter geworden. Hinter ihm nur noch die Piloten, die ganz ausgeschieden sind. Schade, Popade, da hätte er auch mehr rausspringen können, aber so ist es nun mal. Hülkenberg daher, ja, leicht überdurchschnittliche 6 Punkte von mir, hauptsächlich wegen dem guten Quali-Ergebnis. Ganz ähnlich wie bei Gasly im Prinzip. Und Gabi Bortoleto hat es insgesamt einen Hauch besser gemacht. Das war wieder ein gutes Wochenende des Brasilianers. Du siehst es beinahe genauso.
Ja, tatsächlich. Also ich gebe Hülkenberg auch 6 Punkte und Bortoleto 8 Punkte und damit ein bisschen besser. Ich finde, der hat halt eben bis auf die Quali zum Rennen es besser gemacht als Hülkenberg. Fehlerlos auch. Ich gebe jetzt keinen Sonderpunkt deswegen, dass er es mal ins Ziel geschafft hat. Also das war ja nicht so toll. Die letzten 2 Rennwochenenden, da hat er ja die Karre dann nicht nach Hause gefahren, aber dieses Mal schon und war nicht so wahnsinnig weit von den Punkten entfernt. Man kann sich jetzt darüber streiten, wie die Strategie vom Hulk ausgegangen wäre. Wir werden es nie erfahren, ist er aber auch selber schuld. Und deswegen finde ich, sind aus meiner Sicht die 2 Punkte Abstand da in der Wertung durchaus gerechtfertigt gegenüber Bortoleto. Ja, schade, denn da wäre wirklich mehr drin gewesen im Rennen für den Hulk. Aber so ist es und wir springen zu Haas. Die haben einen Platz, glaube ich, verloren auf Aston Martin mit 73 Punkten jetzt. Aston Martin 80. Also auch da biegen wir jetzt auf die Zielgerade ein. Entscheidung im Mittelfeld sozusagen oder im hinteren Mittelfeld. Esteban Ocon, Sprint-Quali 15. Sprint 15. Quali 17. Rennen 15. Richtig viel ging da nicht. Olli Bearman, 12. Quali zum Sprint. Sprint 12. Quali zum Rennen 13. Und im Rennen durchaus zwischendurch auch mal weiter vorne zu sehen. Dann aber recht bitterer Rennverlauf für ihn und am Ende nicht ins Ziel gekommen, Dave. Was gibst du den beiden Kameraden?
Ganz schwer. Das war bitter mit anzusehen in beiden Fällen tatsächlich. Ich gebe Esteban Ocon für dieses Rennwochenende 5 Punkte. Olli Bearman kriegt von mir 6 Punkte. Ja, bei Esteban Ocon war es so, da hat ihn eigentlich zumindest im Grand Prix dann ein kleiner Frühstart direkt behindert, mehr oder weniger. Aber er hatte ohnehin den 15. Platz mehr oder weniger gepachtet. Einzig im Qualifying zum Rennen war er der 17., du hast es gerade vorgelesen. Also ein graues Mittelfeld, nichts Halbes und nichts Ganzes irgendwie. Da passte dann der Frühstart samt Strafe irgendwie auch ein bisschen ins Bild. Durchschnittliches Wochenende ohne große Dramen, aber auch ohne große Highlights meiner Meinung nach für Esteban Ocon. Olli Bearman hatte ein paar mehr Highlights zu bieten. Er war besser unterwegs, er war ein bisschen schneller, zeitweilig sogar in den Punkten dann im Grand Prix. Aber ein Fehler seines Teams oder auch da ein Fehler insgesamt so im Ablauf beim Boxenstopp hat ihn dann komplett aus dem Rennen rausgerissen. Ja. Er wollte losfahren, da war ein Hinterrad noch nicht richtig befestigt, hat dann unendlich viel Zeit verloren und war dann auch richtig angefressen.
Hat aufs Lenkrad eingeschlagen, ne? Hat er auch eigentlich grünes Licht gehabt, ne? Also er hat da eigentlich keinen Fehler gemacht. Ja.
Genau, ich sage ja, Misskommunikation, also die ganze Situation, das hat dann nicht ineinander gegriffen bei Haas. Eigentlich kein Fehler des Piloten, deswegen hänge ich ihm das entsprechend auch nicht hoch an. Aber er war natürlich sauer und er musste dann infolgedessen auch das Auto abstellen. Ich denke, man wollte den Motor schonen noch fürs letzte Rennen. Man wollte da in aussichtsloser Position jetzt ihn nämlich irgendwie Kreise fahren lassen. Obwohl im Kreisfahren da wirklich was Schönes ist. Nicht nur unser Podcast, sondern generell. Aber da müssen die Teams natürlich auch aufpassen aufs Budget. Gerade gegen Ende der Saison ist natürlich nachvollziehbar. Wenn auch schade. Ja, Bearman entsprechend einer von mehreren Piloten, die nicht ins Ziel gekommen sind. Ich gebe ihm trotzdem 6 Punkte, weil das Potenzial bei ihm und der Verlauf des Wochenendes einen Hauch besser war als bei seinem Teamkollegen. Aber die Reise nach Katar hat sich für Haas insgesamt nicht wirklich gelohnt, oder?
Nee, nicht wirklich. Und das ist halt schade, weil Bearman hätte ich tatsächlich Punkte zugetraut. Er hat auch selber gesagt, es ist eine Schande. Wir waren auf und dran, ein gutes Resultat einzufahren. Wir waren ein bisschen glücklich mit den Vorfällen vor uns und hatten eigentlich auch die Pace, um die Top 10 zu kämpfen. Und jetzt haben wir eben Punkte auf unsere Mitbewerber verloren. Namentlich natürlich vor allem Aston Martin. Also das ist wirklich, wirklich schade. Und ich kann ihn verstehen, dass er da erst sehr sauer war und am Ende war er wirklich sehr zerknirscht, dann auch da an der Boxenmauer gestanden, musste getröstet werden und so, kann ich auch verstehen. Also ihm kann man da nichts vorwerfen. Ich gebe Esteban Ocon 5 Punkte und Olli Bearman 7 Punkte. Ich glaube, Bearman hätte ich vielleicht auch sogar noch mal einen mehr geben können, aber wir werden nicht wissen, wie er das Rennen beendet hätte. Potenzial für 8 wäre da gewesen. Er hat es auf jeden Fall an dem Wochenende grundsätzlich besser gemacht als Ocon. Ich muss sagen, Ocon ist eine der großen Enttäuschungen für mich in dieser Saison. Gibt noch die ein oder andere, da kommen wir aber später noch dazu. Wir machen erstmal weiter.
Wir müssen ja die Winterpause auch füllen.
Ja, da haben wir einiges aufzuarbeiten und da wird auch einiges kommen. Genau. Also wir haben ja vor der Saison unsere Predictions gemacht, dann ein paar steile Thesen nochmal extra rausgehauen, und so weiter und so fort. Da gibt es einiges, was wir nochmal prüfen müssen, ob wir so expertenmäßig unterwegs sind, wie wir es gerne hätten. Naja, ihr werdet es erfahren, wenn ihr auf Abo drückt und dann verpasst ihr nichts, vor allem, wenn ihr die Glocke aktiviert. Und Aston Martin, da läuten die Glocken momentan nicht so wirklich fröhlich, denn es ist nur Achter mit 80 Punkten. Oh. Aber es war ein Lichtblick an diesem Wochenende, denn Fernando Alonso hat ziemlich aufgedreht im Rahmen dessen, was das Auto hergibt. Führte in der Sprintquali 7., im Sprint selber 8., in der Quali zum Rennen 7., im Rennen selber. Und Lance Stroll, der ist wirklich die absolute Legende, was das Ausscheiden in Q1 angeht. Das hat er wieder mal fast makellos geschafft, zumindest mal im Sprintqualifying. 16. im Sprint Qualifying, 19. im Sprint geworden, 19. in der Qualifikation zum Rennen und im Rennen ist er dann auch noch on top ausgeschieden. Also das ist der Stroll, wie wir ihn eben auch kennen und da wird die Schere sicherlich bei uns beiden sehr aufgehen zwischen den beiden.
Das tut sie, das tut sie. Ich fange mal direkt an. Alonso kriegt von mir für dieses Wochenende 9 Punkte. Ich habe überlegt, ob er vielleicht sogar mehr kriegen könnte, aber ich habe mich dann auf 9 geeinigt mit mir selbst. Ich werde euch gleich verraten, warum. Lance Stroll gebe ich ja maul 3 Punkte. Es war einmal mehr eine wirklich müde Vorstellung. Und die Kollegen von Automotor und Sport, Schmilli und Co., haben tatsächlich geschrieben, man müsste ihn eigentlich rauswerfen. Ich glaube, die Chancen dazu stehen tatsächlich so gut wie nie, denn Adrian Newey ist jetzt bekanntermaßen Teamchef bei Aston Martin. Er war in dieser Rolle dann auch zum ersten Mal an der Strecke. Also ich glaube, er ist schon als Teamchef aufgetreten. Korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege.
Also offiziell hieß es ja ab 26, aber er war jetzt zum ersten Mal so richtig an der Strecke und hat dann auch Fragen beantwortet der
ganz
Presse.
Genau.
Also so,
er war auf jeden Fall da.
Ja, Präsenz hat er gezeigt. Ja.
Na, genau. Und wer weiß, also ich glaube, Lance Stroll geht jetzt richtig die Muffe auf jeden Fall. Und das völlig zu Recht. Das war einmal mehr wirklich ein komplett verlorenes Wochenende. Er war nie so wirklich irgendwie in the game. Er war nie in der Nähe der Punkte. Er ist halt irgendwie so mitgefahren, mitgegurkt und ja, ist dann am Ende auch ausgeschieden. Natürlich, das war, also eigentlich sind 3 Punkte schon fast zu gutmütig von uns,
ja.
Aber wir wollen ja jetzt mal nicht zu sehr drauf.
Zwischen ja auch weit hinter Fernando Alonso in der WM zurückgefallen. Alonso 12. Mit 48 Punkten. Stroll, der war zwischenzeitlich vor Alonso, 32 Punkte und 17. Und dahinter eben nur noch Gasly, Bortoleto und Colapinto. Duhan, ja, ob man den jetzt noch mitzählen will, ja, offiziell schon, aber
eine Handvoll guter Rennen pro Saison reicht halt nicht. Und wir möchten mal anmerken, auch als Alonso am ersten Saisondrittel noch nicht so richtig in die Gänge kam, er hat trotzdem Lance Stroll in jedem Qualifying geschlagen. Ja. 23-0 steht es da zwischen den beiden. Und man muss jetzt wissen, Qualifying ist eigentlich jetzt keine Stärke von Alonso. Da ist er gut, sehr gut, er ist überall sehr gut, aber eigentlich liegen seine richtigen Stärken dann nochmal ganz woanders. Und das hat er im Laufe der Saison auch entsprechend bewiesen. So auch in Katar. Ja, Qualifying hat er trotzdem abgeliefert. Er im Sprint-Qualifying Platz 4 war sensationell. Aber, wenn ihr euch erinnert, ich habe es ein bisschen heraufbeschworen. Ich dachte schon, dass die Aston Martin sehr, sehr gut aussehen müssten. Es sah dann nur einer von beiden ganz gut aus. Aber immerhin, ja, der Altmeister hat es ganz ordentlich gemacht, sehr gut hingebracht. Warum ich ihm keine 10 Punkte geben kann, ist tatsächlich, weil er dann zwischenzeitlich im Rennen ein bisschen anonym unterwegs war. Er hing da im DRS-Train fest, konnte dann keine Akzente mehr setzen und er hatte dann seinen mysteriösen Dreher. Ja. Den konnte er sich selbst nicht erklären. Er hat dann in einem Interview nach dem Rennen gesagt, er weiß nicht genau, was da los, weil er kannte den englischen Begriff, glaube ich, auch nicht. Er hat es dann irgendwie beschrieben und als paranormale Aktivitäten und da sei wohl ein Geist im Auto plötzlich drin gewesen und hat ihn da irgendwie umgedreht, aber er hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, hat trotzdem in beiden Rennen gepunktet, im Sprint, im Grand Prix. Das ist enorm wertvoll für Aston Martin. Du hast es gerade ja schon gesagt, sie haben jetzt einen Platz in der Konstrukteurswertung wieder gut gemacht, liegen jetzt vor den Haas. Ob sie sich die Racing Bulls noch schnappen, ich wage es mal zu bezweifeln, aber ja, ein 8. Platz, 7., 6., das ist eigentlich da auch ganz egal da hinten drin.
Wichtig ist nächste Saison, ne?
Wichtig ist nächste Saison und das Entscheidende ist, ich glaube, Fernando Alonso ist motiviert wie eh und je und nicht zuletzt durch die Anwesenheit von Adrian Newey. Deswegen 9 Punkte für Alonso von mir, 3 für Stroll. Und wir sind uns einig.
Ja, ich mach's kurz. Ich hab's ganz genauso. 9 für Alonso, 3 für Stroll. Und du hast eigentlich schon alles gesagt. Also auch bei mir der Grund bei Alonso, dass er eben diesen Dreher drin hatte. Ja, vielleicht war da ein Geist am Werk. Ich glaube eher, das kann man sich erklären, auch wenn es Alonso es nicht konnte. Ja. Ja, und Stroll, da habe ich jetzt keine Lust noch drüber zu reden. Da sind wir eigentlich alle im Bilde. Der hat einfach underperformed. Und ja, lustigerweise, wenn der jetzt wackeln sollte, da tut sich vielleicht doch noch was für Yuki Tsunoda auf. Also ein Upgrade wäre es auf jeden Fall, ja. Auch wenn es da sicherlich bessere Alternativen auch für Aston Martin geben sollte. Das heißt ja unter anderem, dass Russell Leclerc oder eben Max Verstappen 2027 kommen könnten. Also das kann durchaus einer von dem Kaliber sein. Wir wissen ja, also sie haben da schon immer große Namen reingeholt neben Stroll, ne? Also Vettel, Alonso, da sollte dann eigentlich danach auch nochmal was von dem Kaliber folgen, gerade wenn man sich so ausstellt, wie sie es gerade tun
Ich hätte Adrian eine Newey. Empfehlung. Also wir haben da gerade einen amtierenden Formel 2 Meister Leonardo Fornaroli. Fornaroli, stimmt schon. Italiener. Und der hat kein Cockpit, der ist mit keinem Team verbandelt bisher. Vielleicht wäre das eine Idee für Aston Martin. Keine Ahnung.
Ich glaube nicht dran. Aber ja, es wäre nicht das Schlechteste, wenn noch ein weiterer Rookie reinkommt. Man verdient hätte er sich definitiv, ne, mit dem F2-Titel. Aber
das ist es.
Ja, Schauen wir mal bei den Racing Bulls. Da ist ein Rookie-Gespann unter anderem unterwegs. 92 Punkte haben die schon auf dem Konto und haben ganz gute Chancen, die Saison dann auch auf dem aktuellen 6. Platz dann zu beenden. Nach hinten könnte es noch weiter nach unten gehen und nach vorne wird nichts mehr gehen. Da ist Williams zu weit weg. Liam Lawson, Sprint-Quali 17., Sprint-14., Quali 12. und Rennen-9. Isaac Hadjar, Sprint-Quali 11., Sprint-9., 6. in der Quali zum Rennen. Und im Rennen ist er dann kurz vor knapp ausgeschieden. Reifen kaputt. Das war bitter, denn er war auch besser unterwegs das ganze Wochenende als eben sein Teamkollege Liam Lawson und wirklich eigentlich kann mich an kein schlechtes Wochenende von Hutch erinnern, außer halt diese Einrollrunde in Melbourne, wo er es ihn rausgedreht hat, bevor es überhaupt losgegangen ist. Klasse Fahrer.
Das ist er auf jeden Fall. Kleine Korrektur vorweg von mir. Williams ist safe auf Platz 5, definitiv. Sie können nicht mehr eingeholt werden. Ja. Das Podium von Carlos Sainz hat das jetzt endgültig besiegelt, aber über die sprechen wir dann gleich. Jetzt sind wir noch bei der Racing Bulls und da sind meine Punkte folgendermaßen. Liam Lawson gebe ich 7 Punkte für dieses Wochenende. Isaac Hadjar kriegt von mir 8 Punkte. Eine sehr gute Leistung, auch diesmal wieder, obwohl er im Grand Prix ausgefallen ist. Ja, kurz vor knapp, aber er lag in den Punkten, er war stark unterwegs. Er war dann tatsächlich der Einzige, den eine Reifenproblematik getroffen hat. Er hatte dann, glaube ich, einen Platten, schleichenden Plattfuß und ist dann die letzten 1-2 Runden dann nur noch um die Strecke gerollt und ja, gilt dann als DNF am Ende des Tages, weil er das Rennen nicht beendet hat. Sehr schade für ihn, es wären einmal mehr Punkte drin gewesen. Er hätte Liam Lawson wohl geschlagen, ja, mit ziemlicher Sicherheit. Ganz, ganz starke Vorstellung und wir haben es ja gerade in unserer Race Week zum Abu Dhabi Grand Prix schon gesagt. Red Bull wird im Lauf dieser Woche, also jetzt wahrscheinlich morgen, übermorgen irgendwie die Fahrerpaarung bekannt geben für ihre zwei Formel-1-Teams und wir gehen sehr stark davon aus, dass Hadjar dann neben Max Verstappen beim großen Team in Red Bull eben dann fahren wird. Das hat er sich definitiv verdient, ganz, ganz starke Leistungen und ja, da kann auch das DNF im Grand Prix von Katar jetzt nichts mehr trüben. Hat er gut gemacht, schade, trotzdem 8 Punkte von mir auf jeden Fall für diese insgesamt sehr gute Leistung am Wochenende. Liam Lawson war auch gut unterwegs, relativ stark bei ihm, ziehe ich ein Pünktchen ab im Vergleich zu seinem Teamkollegen, weil der Sprint bei Lawson noch nicht so gut lief. Ich habe aber den Eindruck, nach dem Sprint hat er dann am Setup entsprechend gearbeitet, eine bessere Einstellung gefunden und fügte sich dann alles ein bisschen besser für ihn zusammen. Platz 12 in der Quali ist trotzdem relativ schlecht, wenn man sieht, dass der Teamkollege im Q3 ist und auf Platz 6 steht. Ja. Da hat Hadjar aber auch wirklich ein Händchen dafür. Also der ist bärenstark im Qualifying und kann das öfter abrufen als Liam Lawson. Der war auch schon ab und zu mal im Lauf dieser Saison wirklich stark unterwegs im Qualifying, aber Hadjar kann das einfach wirklich relativ konsistent schon abrufen, obwohl er ein Rookie ist, also ganz, ganz stark. Trotzdem, Liam Lawson hat dann am Ende des Tages Punkte geholt fürs Team, hat mit einem 9. Platz eben ein Ergebnis erzielt. Das muss man auch irgendwie würdigen und das tue ich mit 7 Punkten und ich glaube, auch da sind wir uns einig.
Ja, ich gebe genau die gleiche Punktzahl und möchte noch Alan Permain zitieren, den Teamchef. Er hat gesagt, wir möchten uns auf jeden Fall bei Isaac für das Problem an seinem Auto entschuldigen. Wheel Deflector, wie übersetzt man das, ist auf jeden Fall gebrochen, ja, und er sagt, das ist wahrscheinlich die Konsequenz gewesen von starkem, von den starken Vibration. Beanspruchungen durch den Curbs, ja, und Isaac Hadjar hat selber gesagt, er hat dann am Ende 10 Runden vor Schluss versucht, die Curbs zu vermeiden, aber es hat nichts mehr gebracht, ja. Und
ist dieser Bügel über den Reifen oder was?
Der ich glaube schon, ja. Also das war so das Ding und es ist
schon wieder was gelernt hier.
Trotzdem sagt Alan Permain sowas, was trotzdem nicht passieren dürfte. Also bei den anderen hat es ja auch funktioniert und sie werden sich dann anschauen, was da passiert. Denn bis dahin war es ein sehr, sehr starkes Rennen und Hadjar hat ja um Platz 6 gekämpft, ne? Also das war schon bärenstark und ich finde es wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Also Hadjar, ich sag's an der Stelle nochmal für mich, der Rookie der Saison in einem Auto, das nicht auf einem Level ist mit Williams, Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren, dann doch auch im Quali gerade immer mal wieder so reingestochen nach weiter oben. Und er ist auch wirklich ein Kämpfer. Also ich liebe das, wenn der einen Fehler macht. Also nicht, weil ich mich über einen Fehler freue, aber wie er darauf reagiert halt dann. Ne? Also er ist da fuchsteufelswild, aber immer mit sich selber. Ja, haut dann manchmal aufs Lenkrad, ähnlich wie es Behrmann dann gemacht hat, als er dann...
Hat er im Sprint-Quali übrigens auch gemacht.
Hat er gemacht, genau.
Er hat das nicht geschafft ins Q3 und war dann richtig fuchsig.
Aber das ist genau das, was man braucht. Das ist so dieser Schuhmacher, dieser Fast Verstappen-Vibe, ja. Also ich will unbedingt alles rausholen und rauskitzeln, und wenn ich es nicht schaffe, dann bin ich richtig, richtig wütend, aber eben das Sympathische auf mich selber. Ich habe, wie gesagt, noch nicht gehört, dass er das Team irgendwie angegriffen hat. Hat er ehrlich gesagt auch keinen Grund dazu. Die haben ihm auch ein wirklich gutes Auto im Rahmen ihrer Möglichkeit hingestellt. Absolut. Und deswegen bin ich auch ein bisschen skeptisch, ja, weil offiziell, wir haben es ja gesagt, wird es wahrscheinlich dann morgen, also nach unserer Aufnahme, wenn es hier draußen ist, wahrscheinlich schon offiziell vorgestellt, dass Hatscher nächstes Jahr neben Max Verstappen fährt. Ich hoffe, dass er da so gut weitermacht, weil dann kann sich Max Verstappen, ich will jetzt nicht sagen, warm anziehen, dafür ist er einfach zu gut. Aber es wäre schon mal schön, wenn wir da so einen vielleicht ein bisschen besseren Perez dann sozusagen in Hatscher hätten in der ersten Saison für Red Bull.
Einen ordentlichen Wingman, oder?
Der dann einfach ab und zu mal schlägt. Ja, also das wäre doch schon mal was, ja. Also ich weiß, dass es so gut wie möglich ist und dass Verstappen einfach absolute Elite ist. Aber ich glaube, ganz ehrlich, Hatscher ist aus dem gleichen Holz geschnitzt, und wenn der sich halbwegs mit dem Auto irgendwie anfreunden kann, ich kann mir schon vorstellen, dass du uns das ein oder andere Mal überrascht. Aber alles Zukunftsmusik, auch deswegen lohnt sich ein Abo da zu lassen, um zu schauen, ob wir Quatsch reden oder ob wir ein bisschen was davon verstehen mit unseren Einschätzungen. Also dürft ihr uns dann gerne um die Ohren hauen, wenn es dann 2026 heißt, Hatscher ist angezählt und wird dann durch Lindblad ersetzt oder keine Ahnung, durch irgendeinen anderen. Schauen wir mal. Damit sind wir jetzt aber bei der Halbzeit angelangt. Ja, also nochmal 7 Lawson, 8 Hatscher, und jetzt ist es Zeit für unser super duper Quiz namens Da steht es 12-11 für Dave. 12-mal hat er die Antwort gewusst, 11-mal ich. Und jetzt sind noch 2 Quizrunden übrig. Und die erste davon jetzt natürlich nach dem 23. Rennen. Dave, stell du mir doch wieder mal die erste Frage. Ich bin gespannt.
So, mache ich das, und dann musst du tatsächlich endlich mal aufholen hier, damit wir gleich auf sind. Ja, mal gucken. Es ist eine Statistik, die ist dir sicher im Lauf des Wochenendes über den Weg gelaufen. Bin mir ganz, ganz sicher, dass du es irgendwo mitbekommen hast. Ich hoffe es zumindest inständig. Wenn nicht, dann wird es vielleicht schwer, vielleicht kannst du es dir herleiten. Pass auf. Carlos Sainz hat mit dem 3. Platz in Katar tatsächlich zum 2. Mal innerhalb einer Saison als Williams-Pilot es aufs Podium geschafft. In einem Grand Prix, ja. Das hier in Austin, im Sprint, den muss man da ausklammern. Der fällt dann statistisch irgendwie nicht so ins Gewicht. Aber 2 Podien im Grand Prix in diesem Jahr für Carlos Sainz, und ich wüsste natürlich von dir, welchen, und das sind nämlich 2, Williams-Piloten ist das zuletzt gelungen vor Carlos Sainz. 2. Wann, will ich gar nicht wissen. Es waren 2, aber ein Name reicht mir, wenn du einen nennen kannst.
2 Podien in einem Jahr?
Genau, 2 Podien in einem Jahr in einem Williams.
Das habe ich nicht.
Einzelne Podien gab es dann tatsächlich immer noch.
Ja, Russell hat es mal geschafft, aber der hat sicherlich keine 2 in einem Jahr geschafft. Oh Gott. Aha, da bin ich jetzt wahrscheinlich aufgeschmissen.
Ich kann dir einen Tipp geben, denk mal so ein bisschen zurück, mit welchen Motoren Williams da so unterwegs ist und wann diese Motoren eventuell einen Vorteil geboten haben dürften, an der er so in den Cockpit saß. Dann kommst du ganz locker drauf.
Ja, eben nicht, weil ich nicht mehr genau weiß, wer da gefahren ist. Das ist mein Problem.
Konzentration. Spul mal ein paar Jahre zurück.
Ja. Bin mir sicher, viele von euch wissen es und greifen sich jetzt an den Kopf. Nee, ich komme nicht drauf. Wenn du es mir sagst, dann...
Große Namen auf jeden Fall. Ja. So viel kann ich dir verraten. Und beide Piloten, die da in Frage kommen, haben auch... Grand Prix in zweistelliger Zahl gewinnen können. Nicht unbedingt mit Williams, aber davor, danach vielleicht. So viel kann ich dir noch verraten. Auf jeden Fall Grand Prix-Sieger aus der jüngeren Vergangenheit, sagen wir es mal so.
Also ich müsste jetzt einfach wild raten.
Mach doch einfach. Einer reicht mir, wenn einer stimmt.
Ach, einer reicht, oder was? Ich dachte 2.
Einer reicht. Es gibt 2, aber einer reicht mir vollkommen. Die beiden haben das nämlich in der gleichen Saison.
Hast du das jetzt gerade entschieden, oder hast du das ursprünglich schon gefragt gehabt?
Das habe ich ursprünglich schon so gesagt. Okay, es gibt 2, die in Frage kommen. Ein Name reicht mir aber schon.
Also, damit auf die Gefahr, dass ich mich blamiere, weil ich jetzt gerade echt ein bisschen Blackout habe. Aber ich bilde mir ein, war da nicht Valtteri Bottas auch mal? unterwegs?
Perfekt, reicht schon.
Ja?
Valtteri Bottas und der zweite wäre Felipe Massa gewesen.
Massa, beide, okay, das hätte ich mir gewusst.
In der Saison 2015 geschafft, denn 2014 hat der Mercedes da durchaus einen gewissen Vorsprung motorenseitig gehabt. Dementsprechend waren die Jahre 14, 15 und auch noch mit Abstrichen 16 ein kleiner Aufschwung in der leider doch ziemlich traurigen Geschichte von Williams der letzten, na, sagen wir mal, knapp 25, 30 Jahre. Aber in diesen zwei, drei Jahren ging noch mal wirklich was nach vorne.
Jetzt geht's ja bergauf.
Gab sogar mal eine erste Startreihe in Österreich und so weiter. Aber sowohl Felipe Massa als auch Valtteri Bottas haben es 2015 geschafft, zwei Podien zu holen. Dieses Kunststück hat jetzt tatsächlich ausgerechnet Carlos Sainz auch vollbracht. Hätten wir jetzt vor der Saison auch nicht unbedingt gedacht. Ich glaube, da hätten wir eher auf Albon getippt, oder?
Ja, wahrscheinlich. Und ich habe das Gefühl, dass wir dieses Mal nachhaltiger erfolgreich werden als 2015.
Ja. Ich bete dafür. So, ja. 12-12 steht es im Moment, mein Lieber. Und jetzt kommt es drauf an. Wenn
ich
die Frage richtig beantworten kann,
kriegst du hin.
Ziehe ich wieder davon. Wenn nicht, dann nicht.
Also wir sind es ist der Mittlere Osten, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das sind ja inzwischen einige Strecken im Kalender. Mhm. Manche davon toller, manche weniger toll. Katar fand ich jetzt ehrlich gesagt ist eher langweilig, würde ich sagen. Da haben wir dann in der letzten Folge auch relativ ausführlich drüber gesprochen. Aber ich will von dir wissen, was war denn die erste Strecke im Mittleren Osten, die in den Formel-1-Kalender aufgenommen worden ist? Ich denke, das kriegst du hin.
Das kriege ich, glaube ich, hin, ohne dass ich jetzt
mit Gedanken verzettel. Mit Ja, bitte.
Mit Ja, okay, das wird vielleicht schwieriger. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es war Bahrain. Bahrain International.
Das ist schon mal richtig.
Das ist schon mal richtig, sehr gut. Es ist halt nur die Frage, wann in Bahrain zum ersten Mal gefahren wurde. Das ist schon eine Weile her. Oh je. Müsste so Mitte der 2000er gewesen sein, aber...
Du bist schon nah dran.
Ich lege mich mal auf 2006 fest.
Weißt du denn, wer der erste Sieger war auf der Strecke?
Eigentlich wahrscheinlich weiß ich es, aber es fällt mir natürlich gerade nicht ein. Lass kurz überlegen. Moment. Ist nicht Bahrain die absurde Strecke, wo Pedro de la Rosa noch den Rundenrekord hält nach wie vor? Und ich glaube, ich habe im Hinterkopf irgendwas mit Schumi auf jeden Fall noch in Bahrain. Vielleicht war es ja dann 2004. Aber damit habe ich mein Pulver auch verschossen.
Ich schaue gerade, also Pedro de la Rosa kann ich gerade nicht verifizieren. Also hier steht schnellste Runde. Das war vielleicht noch bis, weiß ich nicht. Also es war auf jeden Fall Oscar Piastri in McLaren. Ich kann
ja
gerade nicht sehen,
aus welcher. Bis dahin, glaube ich, Pedro de la Rosa.
Ah nee, das war generell alles letztes Rennen. Aber ich kann es ja gar nicht sehen. Aber das stimmt auf jeden Fall. 2004 gewinnt er Michael Schumacher.
Ah.
Das kann ich dir schon mal sagen. Ja, also.
Sehr gut.
Damit hast du auch
deinen Sieg. Ich meine, das war das erste Rennen, oder?
Das war das erste Rennen, also auf jeden Fall. Michael Schumacher 2004, erstes Rennen im Mittleren Osten auf Bahrain. Also, das hast du sicher und gut beantwortet.
Ah, sicher würde ich nicht sagen. Im zweiten Versuch, aber super. Danke, dass ich den noch hatte. Somit gehe ich führend ins Finale. Du kannst dann höchstens nochmal gleich ziehen oder ich ziehe nochmal weg. Aber, Freunde, ich glaube, wir sind so weit und können das sagen. Es ist eigentlich schon fast egal, wer jetzt hier vorne liegt oder ob Gleichstand ist, denn diese Punktewertung, die wir jetzt über das ganze Jahr uns zusammen geraten und gewusst haben, werden wir anrechnen an das Ergebnis vom großen im Kreisfragen-Special. Und das müssen wir uns noch kümmern. Das wird definitiv irgendwann in der Winterpause landen. Das hat jetzt dann schon Tradition. Wir werden das jetzt zum dritten Mal machen.
Große Quizshow.
Bin mir sicher, da das wird ein ganz, ganz
Hunderte
großer Spaß
von Punkten zu vergeben.
Ganz also genau.
Schauen wir mal, ob da dieses kleine Pünktchen dann noch das Zünglein an der Waage ist. Aber vielleicht habt ihr ja auch heute mehr gewusst als... wir haben es ja beide gewusst. Ja, schau mal, wie pessimistisch ich unterwegs bin. Also sagt es uns auf jeden Fall in den Kommentaren. Hättet ihr es gewusst oder nicht? Das würden wir gerne wissen. Und damit geht's weiter nach einer weiteren Runde. Kreisfragen. Und wir schauen auf die zweite Hälfte, vordere Hälfte im Grid. Wir sind bei Williams gelandet, da haben wir schon ausführlich gerade über die Vergangenheit gesprochen. Und die Gegenwart, die sieht auch gut aus. Die Zukunft möglichst sogar noch besser. 137 Punkte haben sie auf dem Konto, können nicht mehr eingeholt werden von den Racing Bulls hinter ihnen, können aber auch vorne Ferrari nicht mehr einholen. Die sind nämlich mit 382 Punkten meilenweit entfernt. Ja, Alex Albon, Sprintquali 10. Sprint 10. Quali zum Rennen 15. Rennen 11. Carlos Sainz, Sprintquali 8. Sprint 8. Quali 7. Rennen 3. Und ja, für sich genommen, Alex Albon mit Ausnahme von der Quali und vom Rennen mit Abzügen, kann man schon eigentlich sagen, es ist ein solides Wochenende gewesen. Deswegen kriegt er von mir 6 Punkte. Aber Sainz bekommt eben 10. Der hat gezeigt, was im Bestfall in diesem Williams drin steckt. Hat wirklich alles perfekt hingelegt aus meiner Sicht. Was will man denn da mehr? Hat seinen Teamkollegen in jeder einzelnen Session mal knapp, mal deutlich geschlagen, also vor allem in der Qualifikation zum Rennen deutlich, und das hat ihm dann halt auch ermöglicht, unter anderem weit nach vorne zu kommen. Sicherlich auch ein bisschen profitiert von dem Wirrwarr da bei der Safety-Car-Phase. Aber muss man natürlich alles erstmal auf die Kette bekommen, hat es super gemacht und auch völlig verdient. Also ein sehr, sehr starker Fahrer ist er, das wissen wir. Und Alex Albon, der hat, finde ich, in den Medien ein bisschen abbekommen an dem Wochenende, finde ich aber ein bisschen ungerechtfertigt. Also Sainz hat halt extrem, ich will jetzt nicht sagen überperformt, aber hat halt einfach ein perfektes Wochenende im Grunde hingelegt in seinem Auto. Und Albon, wenn der jetzt nicht in der Quali 15. geworden wäre, ich glaube, der wäre dann auch noch ein paar Plätzchen weiter vorne gelandet, hätte auf jeden Fall gute Punkte auch geholt. Hier ist es halt noch mehr als auf vielen anderen Strecken in dieser Saison und in dieser Ground-Effekt-Ära sowieso essentiell, dass du halt einen guten Qualifying-Platz bekommst, weil das Überholen einfach schwieriger ist. Lewis Hamilton hat letztens in einem Interview auch gesagt, er freut sich schon auf die neue Ära von Autos, weil einer der Faktoren, der ihm am meisten missfällt an den aktuellen Autos, ist eben, dass man im Vergleich zu manch anderer Generation wirklich schlecht überrollen kann. Und es macht nicht so viel Spaß wie mit dem ein oder anderen Auto, gerade der Ferrari.
Wie ironisch, ne? Wie ironisch. Weil eigentlich wurden die Regeln genau dazu eingeführt, um das Hinterherfahren überholt zu erleichtern, was zunächst auch sehr gut geklappt hat. Aber 4 Jahre Entwicklung in der Formel 1. Boah.
Es entwickelt sich anscheinend immer zu so einem, Nicht-Überholsport, wenn man da zu viel Zeit verstreichen lässt. Also schauen wir mal, wie es eben nächstes Jahr weitergeht. Ja, jetzt aber erstmal deine Punkte, Dave. Wie gesagt, 6 für Albon von mir und 10 für Sainz. Wie siehst du es?
Sehr, sehr ähnlich. Auch von mir kriegt Alex Albon 6 Punkte, ganz wie bei dir. Ich gebe Carlos Sainz aber nur 9 in Anführungsstrichen. Für die volle Punktzahl und für wirklich eine herausragende Leistung fehlt mir dann noch so ein bisschen das Herausragende im Sprint zum Beispiel oder in der Quali. Wobei ein 7. Startplatz im Williams auf einer Strecke, die eigentlich nicht zum Williams passt, ist schon sehr, sehr stark. Da will ich jetzt keine Haare spalten und nicht zu kontrovers sein, aber Platz 8 und im Sprint-Quali eben und im Sprint, das ist okay. Er hat gerade so einen Punkt geholt. Wichtig, sehr, sehr gut auf jeden Fall, aber halt nicht herausragend. Ja. Wäre er da schon so stark gewesen, dann hätte ich definitiv mal eine dicke 10 drunter gesetzt. Das ist ein bisschen Glück und Unglück vom Sprintwochenende. Man hat mehr Chance, sich zu beweisen, aber man muss dann auch wirklich immer liefern, um die 10 zu kriegen, zumindest bei mir. Und mehr gewertete Sessions bieten dann auch mehr Möglichkeiten, Haare in der Suppe zu finden. Ich habe ja noch ein paar Haare auf dem Kopf, deswegen bin ich der Experte, glaube ich.
Das hast du schon mal mit Sainz gemeinsam.
Siehst du? Guter Mann. Nee, aber machen wir uns nichts vor. Das Rennen am Sonntag war herausragend. Es war definitiv eine 10 von 10. Spitzenmäßig umgesetzt, keine Fehler, richtige Strategie. Das Team hat auch perfekt mitgeholfen. Er hat da sich auf keine Scharmützel eingelassen, keine unnötigen, wie zum Beispiel eben Gasly und Hülkenberg, über die wir vorhin gesprochen haben. Er ist allem Trubel aus dem Weg gegangen und wurde dann so nach vorne gespült, mehr oder weniger. Hat es aber dann auch verteidigt und das war dann bärenstark, weil er hatte wirklich einige Runden vor Schluss dann plötzlich ein Problem am Auto, irgendwie Vibrationen, Untersteuern. Er hat dann versucht, sein Fahrstil anzupassen, was ihm gelungen ist. Er hat nur ein bisschen Zeit verloren, er hat aber keine Position mehr verloren. Und das war dann schon wirklich bärenstark. Trotzdem, für eine glatte 10 hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Sagen wir mal, es ist eine 9,5 mit Sternchen für Carlos Sainz von mir. Bei Albon, da hast du schon das meiste gesagt, war okay, insgesamt okay, aber sieht halt immer weniger okay aus, wenn der Teamkollege dann entsprechend plötzlich im Podium einfährt. Ne? Eigentlich war Sainz ja wirklich in jeder Session schneller, besser und hätte sich Albon da weiter vorne qualifiziert, zum Beispiel irgendwo im Q3 in der Nähe von Carlos Sainz, dann hätte auch er sicher Punkte geholt. Ob es da für ein Podium gereicht hätte, glaube ich jetzt nicht unbedingt, aber ja, es war tatsächlich ein Klassenunterschied zu sehen an diesem Wochenende. Ich denke, diesen gibt es nicht grundsätzlich zwischen den beiden Piloten, aber Alex Albon hat einfach auch seit vielen, vielen Rennen da einen negativen Lauf. Den muss er jetzt beenden, wie zum Beispiel Oscar Piastri es geschafft hat, wie Gabi Bortoleto es eigentlich auch dann geschafft hat. Bin mir sicher, Alex Albon kann das auch. Spätestens dann im nächsten Jahr ist sowieso alles wieder resettet und dann geht's von vorne los. Dann starten die beiden wieder auf einem Level und ich glaube, dann sehen wir ein wirklich heißes Duell bei Williams.
Ich hoffe doch. Und damit sind wir bei Ferrari. 382 Punkte und die haben sich eigentlich jetzt schon ziemlich verabschiedet aus ja, der Konstrukteurs-WM, also nach vorne geht's jetzt auch nicht mehr wirklich. Fast 50 Punkte Rückstand auf Red Bull und der Mercedes ist eh entfleucht. McLaren hat tatsächlich jetzt die 800 voll gemacht, perfekt. Also da kommen wir aber noch dazu. Leclerc, Sprintquali 9., Sprint 13., Quali 10., Rennen 8., Hamilton, Sprintquali 18., Sprint 17., Quali 18., Sprint 12. Das liest sich wirklich verheerend bei Hamilton und dementsprechend gebe ich Leclerc 8 und Hamilton 3 Punkte. Ja, fangen wir vielleicht mal beim Positiven.
Kein Fanbonus.
Kann ich nicht geben. Also das, was ich jetzt an Positives sozusagen an Worten habe für Hamilton, das will ich jetzt auch nicht vor euch verbergen. Und das ist im Prinzip die Anfangsphase vom Rennen. Da hat er nämlich ein paar Plätze gut gemacht. Leclerc wiederum ein paar verloren, ja, wie auch beim Sprint. Da hat er beim Start nicht gut ausgeschaut. Da waren sie mal kurzzeitig recht nah beieinander. Ich glaube, Leclerc ist da mal auf 10 zurückgefallen. Hamilton war ganz kurz auf 13 in der Phase. Am Ende hat er auch vom Ausfall von Hatcher profitiert. Also das war auch ein bisschen Glück dabei bei Hamilton, ja, was das angeht. Ja, und das war's dann, ne? Hat dann natürlich ein bisschen das Problem gehabt, Hamilton, dass er hinter Leclerc an die Box gegangen ist und dann auch nicht direkt raus konnte, aber das war bei Leclerc auch so. Hamilton hat da vielleicht durch diesen Ketteneffekt sozusagen dann ein bisschen mehr davon nicht profitiert sozusagen, aber da kann man jetzt auch nicht wirklich irgendwie das ihm positiv spinnen. Er hat halt einfach kein gutes Wochenende, insbesondere in den Quali-Sessions. Das darf ihm einfach nicht passieren. Abstimmung hin oder her. Aber Fakt ist auch, wirkt sich jetzt nicht auf die Bewertung aus in positiver Hinsicht bei Hamilton. Aber man zur Wahrheit gehört eben auch, der Ferrari war wahrscheinlich so schlimm zu kontrollieren wie in der ganzen Saison noch nicht. Das haben wir bei Leclerc noch krasser gesehen als bei Hamilton. Und zwar nicht durch die Platzierung in den Qualifikations-Sessions. Da hat er sich ja eigentlich ganz gut geschlagen. Ist auch beide Male in die Q3-Session gekommen. Aber er hat sich ja da so spektakulär gedreht. Und das sah wirklich, wirklich übel aus. Also wenn ich mir überlege, dass wir im Rennen passiert, da hätte ihm vielleicht jemand geteabound dann am Ende, ja, weil er sich da ja so, also bei einer wirklich schnellen Kurve plötzlich gedreht hat, auch relativ untypisch. Also
es gibt fast nur schnelle Kurven in Katar, das ist ja auch so.
Das ist ja das Problem, genau, und erinnert mich so ein bisschen an 22, 23, als sowohl Leclerc als auch Sainz den Ferrari öfters mal überfahren haben, ja, vor allem in den Quali-Sessions, wenn sie versucht haben, ans Limit zu kommen und das Auto dann von jetzt auf gleich plötzlich sowas von unberechenbar war, dass sie halt dann auch mal abgeflogen sind. Haben halt dieses, ja, die zwei, die sind einfach nicht so wirklich Weltmeistermaterial oder noch nicht ganz Elitefahrer, ja, das, da reicht es halt noch nicht, aber kann man drüber diskutieren, ne, mit dem Wissen, was sie jetzt über die Jahre haben. Damals haben sie ja auch beide unabhängig voneinander gesagt, dass das Auto absolut zickig ist. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit dem Red Bull von Max Verstappen in der Hinsicht, ja.
Den wollte ich gerade erwähnen, also ich wette, Verstappen hätte es wahrscheinlich geschafft, ohne abzufliegen. Also grundsätzlich auch in den Jahren 22, 23, die du genannt hast. Ich glaube, er ist da wirklich aktuell der Einzige, der vielleicht noch wirklich Car Control auf diesem Niveau hat, dass er dann sowas vielleicht früher spürt oder das Limit dann zielsicherer trifft. Aber ja, gut, klar ist er dann automatisch damit der Maßstab für alle anderen. Aber trotzdem ist er der Einzige, der das.
Er hatte echt einen heftigen Schlenker auch drin. Ich weiß gar nicht, in welcher Session, aber ist halt nicht abgeflogen. Hamilton
kommen wir gleich noch dazu, auf jeden Fall.
Hamilton kann man vielleicht jetzt noch positiv auslegen, dass er nicht abgeflogen ist. Aber was hilft ihm, wenn er da 18. wird in beiden Qualis? Ne? Genau. Das wird ihn jetzt nicht touristen. Ja, ich glaube, bei Ferrari ist man sehr heilfroh, wenn da die nächste Saison anfängt und dann hoffentlich nicht mit so einer Krücke wie dieses Jahr. Und Hamilton, der muss sich jetzt auch wieder sammeln. Ich wünsche ihm und drücke ihm die Daumen, dass er jetzt im letzten Rennen Schadensbegrenzung und ein bisschen kosmetische Korrektur betreiben kann. Wäre ganz gut. Ich denke, insgesamt ist er mental ja sowieso recht stark, aber wird ihn nicht freuen, am allerwenigsten, dass er da so rumdümpelt. Vor allem, weil er ja zwischenzeitlich dann vor seinem Down jetzt die letzten zwei Rennen schon recht nah an der Kehr dran war. Ne? Aber davon ist jetzt aktuell nichts zu sehen. Mal schauen, wie es dann in Abu Dhabi aussieht. Bin gespannt.
Ja, ich auch. Es ist wirklich ein Trauerspiel.
Eine Sache noch kurz.
Ja,
sorry.
Okay.
Was mir letztens auch noch gekommen ist, was ich noch nie irgendwo gelesen habe, also was ich mir persönlich vorstellen kann, ist, dass Hamilton auch immer noch ein bisschen psychologisch leidet darunter, dass sein Hund gestorben ist. Das klingt vielleicht blöd für manche, ja.
Hättest du in unseren Kommentarspalten lesen können, da hat die Theorie nämlich tatsächlich schon jemand aufgebracht.
Ja, okay, das habe ich tatsächlich übersehen. Wir kommentieren ja beide irgendwie, also können ja auch nicht alles so nehmen, aber ja, guter Punkt. Kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist ja auch ein Hund, der ist jetzt nicht irgendwie 2 Jahre alt geworden, sondern der ist auch relativ alt geworden. Ich weiß jetzt gerade nicht genau wie, aber es war auf jeden Fall zweistellig, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist dann natürlich ein Kamerad, der dir ins Herz wächst. Und wenn der dann plötzlich nicht mehr da ist, so lange ist es ja auch nicht her, kann schwierig sein. Also muss jetzt nicht sein, dass es auch wirklich das der Grund ist, aber ich kann mir vorstellen, dass ihn das schon nach unten zieht und man dann zumindest mal auch dieses absolute Mindset nicht mehr hinbekommt. Will ich jetzt aber auch nicht überinterpretieren. Ist nur so ein Gedanke, der mir letztens gekommen ist. Ja, ne? Also will ich einfach nur mal gesagt haben, ob das jetzt so stimmt, keine Ahnung. Ja, muss nicht, kann, weiß ich nicht.
Kann sein, dass da einfach vieles zusammenkommt. Ne? Wenn es eh schon kacke läuft, das Auto macht nicht, was du willst, die Presse haut auf dich ein und dann passiert da noch irgendwas.
Zumindest mal diese Kommentare, ne, die dann so manchmal, genau, das ist nämlich ein bisschen untypisch von ihm, dass er da manchmal so einsilbig und so mutlos dann auch ist.
Ja. Naja, schauen wir mal, vielleicht regeneriert er sich dann über den Winter.
Ich glaube, ja.
Meine Punkte für die Ferrari-Piloten. Charles Leclerc kriegt von mir ein Pünktchen weniger als bei dir. Ich gebe ihm 7.
Okay.
Und Lewis Hamilton kriegt von mir ebenfalls 3 Punkte für dieses Horrorwochenende für Ferrari tatsächlich in Katar. Anders kann man es ja nicht sagen. Wir titeln ja auch hier mit einem Thumbnail ein Desolat. Es war wirklich ein desolates Wochenende. Nicht mal nur ergebnistechnisch, das natürlich auch, aber viel schlimmer war, wenn ihr mal gesehen habt, vielleicht Onboard-Aufnahmen oder so, wie unmöglich dieses Auto zu fahren ist. Schaut euch mal, wenn ihr könnt. Genau, ich habe die Wiederholung vom Start gesehen aus der Perspektive von Charles Leclerc. Der wird da links und rechts von Sauber, Racing Bulls und allen möglichen überholt und kann nichts machen. Er kann das Auto kaum kontrollieren, kaum auf der Straße halten, ständig bricht das Heck aus. Das ist dann auch mit höchster Fahrkunst einfach nicht drin, das Ding schnell zu bewegen. Man kriegt schon irgendwie bewegt, man kann es dann auch auf der Straße halten, aber halt nur, wenn man weit, weit weg vom Limit fährt. Und wenn man weit weg vom Limit fährt, dann landet man wie Lewis Hamilton eben zweimal auf Platz 18 in der Quali und scheidet im Q1 aus. Aber was hast du für eine Wahl? Ne? Entweder gibst du Vollgas und riskierst halt einen kompletten Ausfall, dann stehst du da wie der letzte Troll. Oder na, du bist halt irgendwie 2-3% unterm Limit unterwegs, aber so eng, wie das deiner Formel 1 zugeht, dann landest du eben mit 2-3% weniger einfach auf Platz 18 oder eben ganz hinten.
Das ist halt das Ding, ne? Da war zwischenzeitlich zwischen den ersten 15, glaube ich, 6 Zehntel oder so.
Da passt kaum ein Blatt irgendwie.
Früher war zwischen Platz 1 und 2 teilweise eine Sekunde, also es ist schon eine spezielle Ära.
Ganz, ganz genau. Trotzdem können wir natürlich nicht umhin und müssen da auch einen Klassenunterschied an diesem Wochenende zumindest bei den Ferrari-Piloten feststellen. Charles Leclerc hat alles versucht. Ja, er ist deutlich mutiger und forscher gefahren, hat öfter versucht, das Limit zu treffen. Das ist ihm halt auch nicht immer gelungen. Ja. Du hast den Dreher im Qualifying ja schon angesprochen. Es gab eigentlich unzählige Situationen, wo er das Ding fast verloren hätte oder auch mal neben der Strecke war. Aber da machst du nichts. Ja. Liegt am Auto, liegt nicht am Piloten. Dennoch, die Resultate sind einfach wirklich unterirdisch und ein geschenkter 8. Platz, mehr oder weniger. Du hast ja schon angesprochen, Haja ist da noch ausgefallen. Das kann nicht der Anspruch von Ferrari sein, das kann auch nicht das Ziel sein. Leclerc hat sich dann trotz der ganzen zahlreichen Fehler beim Operieren am Limit noch gut aus der Affäre gezogen, meines Erachtens nach. Gut bedeutet mehr Regel 7 Punkte bei uns. Ja, und Hamilton, hast ja schon mehr oder weniger alles gesagt. Es ist einfach eine solche Saison ohne Ende und es ist ein bisschen, ihr könnt euch vielleicht noch das berühmte Interview erinnern von Rudi Völler mit, wer war's? Der berühmte Fußballjournalist hier. Waldemar Hartmann, genau, Waldi Hartmann war es. Und dann gab es die Tiefpunkte und nochmal Tiefpunkt. So genau in dieser Zwickmühle ist irgendwie Lewis Hamilton jetzt auch drin. Seine ewige Abwärtsspirale an Tiefpunkten, habe ich das Gefühl. Wird einfach Zeit, dass die Saison endlich vorbei ist. Dann kann er sich mal ein bisschen resetten auch. Ich sag's again hier. Ja, noch einmal, auch er braucht definitiv mal ein paar Wochen Auszeitpause, ein bisschen auf andere Gedanken kommen und dann ja mit einem frischen Kopf wieder in die neue Saison starten. Dann sind die Regeln auch andere und er kennt dann alle im Team und ich denke, die Ausgangslage insgesamt wird eine bessere sein. Aber er muss sich da noch steigern. Er muss dann konstant auf dem Limit von Leclerc fahren oder eigentlich noch schneller. Er ist nun mal siebenfacher Champion. Ja, das muss er dann auch nächstes Jahr wirklich unter Beweis stellen. Ja, sonst wird es da auch sehr, sehr dünn. Und ein Wort noch, weil Ralf Schumacher das auch gerne immer wieder betont. Er bringt da immer wieder Oli Bärmann schon ins Spiel und kokettiert so damit, dass Lewis Hamilton wahrscheinlich dann vielleicht eventuell doch jetzt schon hinwirft und seine Karriere beendet und wir nächstes Jahr dann Oli Bärmann im Ferrari sehen.
Ja, hat Hamilton selber ja schon gesagt, dass das nicht sein wird. Also,
ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich habe aber keine Ahnung, warum Ralf Schumacher dann immer so drauf rumreitet. Naja.
Ja, also manchmal liegt er auch richtig, aber generell redet er auch viel, wenn der Tag lang ist, sagen wir mal so. Ja, schauen wir mal währenddessen zum nächsten Team. Das heißt Red Bull, 426 Punkte haben die auf dem Konto. Ja, wird auch schwierig, da noch auf Mercedes aufzuholen. Die haben 459. Ich muss jetzt mal gerade schauen. Das könnte sogar theoretisch klappen.
Übrigens, ich habe es heute gelesen, Max Verstappen hat jetzt mehr Punkte als Ferrari zusammengerechnet.
Ja, just saying. Ja. Ja, ja, also so kann man es natürlich auch sehen. Das ist für Ferrari natürlich nochmal bitterer. Also schlimme Geschichte.
Für Red Bull aber auch, wenn er nur einfache Punkte holt, hilft er nichts.
Ja,
ne?
Absolut, wenig. Ja. Ja, wer weiß, wie die in der WM dastehen würden, die hätten dann sicherlich den McLaren auch noch das ein oder andere klauen können. Also wenn da mal ein stärkerer Teamkollege wäre. Aber naja, sei es drum. Verstappen, Sprint-Quali 6., Sprint 4., Quali zum Rennen 3., Rennen 1., Yuki Tsunoda 5. in der Sprint-Quali und damit vor Max Verstappen, 5. im Sprint, damit einen Platz hinter Max Verstappen, 16. dann aber nur in der Quali zum Rennen, 10. im Rennen und insgesamt war das durchaus solide von Yuki, auch wenn die Quali zum Rennen dann wieder mal unter aller Sau war. Im Rennen selber hat er sich ganz okay nach vorne geschlängelt, ja. Trotzdem war das jetzt auch nicht unbedingt so der Turnaround, wo man sagt, so, und jetzt kriegt er das Cockpit nächstes Jahr. Wie gesagt, wenn die Folge hier draußen ist, ist es wahrscheinlich schon offiziell, wo die Reise für ihn hingeht. Stand jetzt heißt es ja aus gesicherten Quellen oder aus vermeintlich guten Quellen, dass er Reserve- und Ersatzfahrer sein soll für sowohl Racing Bulls als auch Red Bull, weil da Honda noch ein bisschen was ihm zu sagen hat, ja. Aber, also auch wenn nächstes Jahr dann die Motoren selber kommen von Red Bull, Powertrains in Zusammenarbeit mit Ford, aber da gibt es anscheinend noch irgendwie ein Agreement hintenrum. Ja, schauen wir mal. Also Verstappen gebe ich 9, Tsunoda 5. Verstappen könnte man vielleicht auch 10 geben, aber ich finde insgesamt, da hätte vielleicht noch ein bisschen mehr gehen müssen, gerade so im Sprint-Quali. Quali 3. ist jetzt natürlich eigentlich auch fast das Maximum. Das Auto ist ja auch nicht perfekt gelaufen an dem Wochenende, ne? Also gerade am Freitag und am Samstag hat er sich schon echt schwer getan und das Setup von Yuki Tsunoda, überraschenderweise, das ist glaube ich das erste Mal in der ganzen Saison, dass der da irgendwas gefunden hat, was besser lief und Verstappen sich dann schwerer getan hat. Also Hut ab, da hat der Yuki auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Wahrscheinlich wird es nicht reichen. Bin gespannt, was Lauro Mekkis und die Leute, die da noch was zu sagen haben bei Red Bull, am Ende entscheidend sprechen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Hatscher dann am Ende 2026 neben Verstappen fährt. Ich drücke ihm die Daumen, dass er dann in dem Fall auch eine halbwegs gute Figur macht und nicht der Nächste ist, der verbrannt wird. Aber das sind ungelegte Eier. Dave, was gibst du an Punkten für die beiden Red Bull-Fahrer?
Da bin ich ganz auf deiner Linie. 9 Punkte für Verstappen, 5 für Yuki Tsunoda. Ja, Verstappen, ich wollte es am Freitag tatsächlich schon sagen. Ich glaube, ich habe es dir nicht geschrieben, aber ich habe es mir definitiv gedacht. Der hat da wieder geklagt und geflucht wie ein Rohrspatz über sein Auto. Da ging gar nichts. Das Auto ist rumgehüpft. Und ich wollte noch schreiben, sag, komm, der gewinnt es am Sonntag wahrscheinlich wieder. Tja, und so kam es dann auch. Also es ist eine Geschichte, die zieht sich auch durch bei Red Bull. Die fangen dann immer irgendwo an. Gar nichts geht zusammen, aber sie verbessern ihr Setup und ja, das Verständnis für das Auto, für die Strecke, für die Reifen im Laufe eines Wochenendes besser als alle anderen Mannschaften, behaupte ich jetzt, zumindest in der Garage von Max Verstappen und irgendwie kriegen sie es dann am Ende des Tages doch hin. Sprintwochenenden helfen da nicht unbedingt, weil man dann natürlich auch schon direkt in den Sprintquali muss und dann den Sprint bestreitet mit einem suboptimalen Setup. Das manifestiert sich dann auch in den Ergebnissen. glaube, der vierte Platz im Sprint schmeichelt da eigentlich noch einigermaßen dem Verstappen. Klar, Yuki hat ihn dann, naja, mehr oder weniger vorbeigewunken. Wozu nur da echt einen guten Start hat im Sprint, aber nach zwei, drei Kurven hat man schon deutlich gesehen, so er ist dann neben der Linie gefahren und hat sich dann nicht gewehrt, als Max Verstappen da vorbeigefahren ist. Auch alles gut, ja, natürlich erwartet man, dass Verstappen es noch im Titelrennen. Klar macht Yuki da Platz, gar kein Vorwurf. Aber diesen einen Platz hat er geschenkt bekommen. Letztendlich hat er dann nur einen gewonnen. Mit einem suboptimalen Setup. Naja, und das ist dann aber besser geworden. Ja, zum Quali hin musste er dann letztendlich nur die McLarens dann irgendwie vorne fahren lassen. Die Abstände waren aber auch überschaubar. Also es war wirklich nicht riesig. Da war es schon gut. Und dann hat er natürlich das Geschenk der McLarens dankend angenommen im Grand Prix. Und hat sich das Ding dann geholt, gewonnen und ist jetzt mittendrin im WM-Kampf, also was willst du mehr? Wie gesagt, dieser eine Punkt Abzug, den gebe ich ihm für die suboptimalen Ergebnisse in Sprint-Quali und Sprint eben, auch wenn das Auto da nicht perfekt abgestimmt war. Naja, aber Yuki hat es ordentlich gemacht und da komme ich jetzt dann eben auch mal zu meiner Tsunoda-Bewertung hier. Platz 5 im Sprint-Quali und Platz 5 im Sprint ist wirklich aller Ehren wert. Das sah gut aus. Offensichtlich hat er aus dem Stand ein besseres Setup hinbekommen als Verstappen. Anders kann ich es mir ehrlich gesagt nie erklären. Und in unserer Community war es schon Thema und wir haben es uns natürlich auch gedacht, leider kommt der Yuki bestimmt noch in der Realität an im Laufe des Wochenendes. So war es dann auch wieder aus in Q1 im Qualifying fürs große Rennen dann. Und auch der 10. Platz, den er dann im Rennen geholt hat, ist schmeichelhaft, weil Hadja da ganz am Ende ausgefallen ist. Also eigentlich hat er den Punkt nur durch Glück geholt. Naja, aber gemessen an wirklich anderen Wochenenden war es okay. Deswegen mittelmäßige 5 Punkte von mir für Tsunoda und sehr, sehr gute 9 Punkte für Max Verstappen.
Und die sind bei Mercedes angelangt. 459 Punkte haben die. George Russell Zweiter in der Sprintquali, Zweiter im Sprint, Vierter in der Quali zum Rennen, Sechster im Rennen. Antonelli Siebter in der Sprintquali, Sechster im Sprint, Fünfter in der Quali zum Rennen, Fünfter im Rennen. Ich gebe beiden 8 Punkte. Ja, George Russell vor allem eben am bei den Sprint-Sessions sozusagen in der Sprint-Quali und im Sprint absolut auf der Höhe seines Schaffens. In der Quali zum Rennen hat er ja auch noch Antonelli outqualified, kann man das so sagen. Mhm. Ja. Und im Rennen ging es dann zugegebenermaßen auch ein bisschen nach hinten, deswegen, weil er bei den Boxenstops ein bisschen, ins Hintertreffen geraten ist, konnte auch nicht so wahnsinnig viel dafür, aber ist halt so, wie es ist. Dementsprechend kann man ihm sicherlich theoretisch auch eine 9 geben. Ich bleibe diesmal trotzdem bei der 8. Bei Antonelli, also gerade Sprint-Sessions waren schlechter als Russell. Im Rennen hat das aber wirklich gut gemacht, auch in der Qualifikation, da war er eigentlich an ihm dran. Ist ja dann im Rennen dann auch vor ihm dann ins Ziel gekommen, hätte vielleicht auch noch einen Platz vorher retten können. Also den 4. hat er am Ende noch gegen Norris verloren, aber ja, da waren die Reifen halt dann auch schon durch. Kann ich immer den totalen Reifenfürsterer machen, der gute Kimi, vor allem eben nicht auf so einer reifenbordenden Strecke, wie es eben Katar ist. Also in dem Sinne finde ich, beide 8 Punkte eigentlich fair. Ich habe auch überlegt, ob ich Russell 9 gebe, aber ich bleibe dem jetzt treu, sozusagen meiner ersten Intuition.
Sehr, sehr schön. Even Stevens auch bei mir für Russell, für Antonelli 8 Punkte. Und ja, du hast ja schon angedeutet, die Leistung war bei beiden sehr gut insgesamt, aber die Leistungsentfaltung oder der Trend war tatsächlich entgegengesetzt. Russell ist sehr, sehr stark gestartet. Platz 2 im Sprint-Quali, Platz 2 im Sprint war super, war eigentlich mehr, als wir erwartet hätten. Aber er hat dann abgebaut. Ja. Der 4. Platz im Quali war immer noch definitiv im Rahmen. Er hat dann aber wirklich ziemlich miserable erste Startrunde hingelegt, ist hinter Antonelli gefallen, musste sich dann eben bei den Boxenstopps, sie haben ja einen Double-Stack-Stopp eingelegt, sich dann hinter Antonelli anstellen. Ja. Das hat nochmal extra Zeit gekostet, bis er dann rausfahren konnte. Ab da
kannst du nicht mehr viel machen,
eigentlich,
ne?
Nicht mehr viel zusammen, ganz genau. Also da war sein Rennen dann eigentlich schon weitgehend gelaufen. Und bei Antonelli war es eigentlich umgekehrt. Er hat sich im Sprint schwer getan oder einigermaßen schwer und kam dann eigentlich immer besser in Fahrt. Er hätte meiner Meinung nach durchaus auch das Podium verdient im Grand Prix. Carlos Sainz mit einem weitwunden Auto lag ja in Sichtweite, Aber dann ist er eben ja ein bisschen von der Strecke abgekommen, zwei, dreimal. Und statt einen Platz zu gewinnen, hat er einen verloren. So geht es manchmal. Er wird sicher daraus lernen. Trotzdem war es von beiden Mercedes-Piloten eine sehr, sehr starke Vorstellung. Und sehr gut ist eigentlich in der Regel immer 8. Deswegen gibt es von uns beiden jeweils 8 Punkte für die beiden Mercedes-Fahrer.
Tja, 800 Punkte hatte zwischen McLaren. Ja. Bevor wir anfangen, vielleicht auch nochmal kurz, wir haben es versprochen, wir sprechen noch eine Szene an zwischen Lando Norris und George Russell. Ja, die sind sich da in der Pressebereich, sind die sich ein bisschen in die Haare vermeintlich gekommen. Da ging es, ich glaube, es war nach der Sprintqualifikation.
Ja. Ich dachte, nach der Quali fürs Rennen war es, wo Norris dann seine letzte Runde nicht mehr angetreten hat.
Genau, das war das Ding, oder? Da hat dann auf jeden Fall, waren die nebeneinander gestanden, jeder für sich in dem Interview drinnen. Dann meinte Russell zum Norris, du hast angeblich gesagt, dass du die erste Kurve versaut hast wegen mir. Ja. Und dann meinte Lando, wer hat denn das gesagt? Ja, jemand, der gesagt hat, also er hat sich da auf eine Pressevertreterin bezogen, jemand, der gesagt hat, dass du mir die Schuld gibst. Und dann meinte Lando, ja, was meinst du mit der Presse? Die verbreiten doch nur Blödsinn. Ich kann nicht glauben, dass du denen glaubst und mir nicht. Ich bin jetzt ganz schön enttäuscht. Ja. Und dann sagte Russell, ja, es hat sich aber so angehört, wie Dinge, die du sagen würdest. Und dann meinte Lando, ja, okay, was ist überhaupt passiert? Wo warst du überhaupt? Du hast mich vorbeigelassen. Er hat gesagt, nee, ich wollte dir Windschatten geben, um dir zu helfen, ja, den Weltmeistertitel zu gewinnen. Da hat man schon gemerkt, also in dem Moment hat dann auch Norris gemerkt, dass Russell ihn gerade so ein bisschen auf den Arm nimmt.
Total halt.
Und dann hat er auch gelacht. Am Anfang hat Norris dann nämlich so ein bisschen ernst geschaut und war ein bisschen auch sichtlich verwirrt, ja. Aber danach hat
George Russell schauspielerische Leistung 1A. Also er hat wirklich lange, lange sein Lachen zurückhalten können. Ich wäre total abgebrochen an seiner Stelle, glaube ich.
Die Media-Leute, die immer daneben stehen, ja, von den Teams, das seht ihr auch oft dann, wenn dann die Interviews dann sind. Sind dann immer daneben mit der Teamwear und die haben auch sich das Lachen verkneifen müssen. Also das hat man schon gesehen. Die haben dann gemerkt, so, okay, da stimmt was nicht. Aber
Lando hat es nicht gerafft erstmal.
Nee, der war auch so im Tunnel drin mit seinem Interview. Ich glaube, der hat damit überhaupt nicht gerechnet. Aber ja, fand es aber ganz bemerkenswert und auch gut, dass wir darauf hingewiesen worden sind. Denn da gab es jetzt tatsächlich auch schon online so ein paar Theorien. Ja, der Russell ist doch eine Schlange und was versucht er da, den Lando irgendwie aufs Glatteis zu führen? Ja, war harmlos tatsächlich. Und kann ich aber verstehen. Ich habe es tatsächlich auch erstmal nicht gesehen, habe mir dann verschiedene Videos angeschaut und wenn man das da praktisch in einem bestimmten Kontext mit einer bestimmten Überschrift vorgesetzt bekommt, dann denkt man auch erstmal so, okay, der Russell könnte das vielleicht böse meinen, hat vielleicht irgendwie komische Hintergedanken da, war aber nicht so. Also alles okay zwischen den beiden, die verstehen sich gut und in dem Sinne springen wir jetzt auch zu McLaren. Der angesprochene Lando Norris, der hat in der Sprintquali den dritten Platz erreicht, in der Sprint Dritter, in der Quali zum Rennen Zweiter, im Rennen dann Vierter. Und Oscar Piastri, der in allen Sessions Erster geworden ist, bis auf eben das Rennen und genauso wie eben sein Teamkollege, also im Rennen ist dann Piastri Zweiter geworden, wie sein Teamkollege Norris eben von dieser ja folgenschweren Fehlentscheidung von McLaren dann ja unter die Räder gekommen. Also ich gebe Norris 7 Punkte und Piastri 10 Punkte. Piastri 10 Punkte, weil er eigentlich alles perfekt gemacht hat. Er hat abgeliefert, was er abliefern musste. Katar ist sicherlich ein Kurs, der ihm liegt, aber da muss natürlich dann auch erstmal fehlerlos fahren sozusagen und dann eben deine ersten Plätze da in den ganzen Sessions einsammeln, ja, und das hat er eigentlich gemacht, wäre sicherlich Erster geworden, wenn da eben ja in der Safety-Car-Phase McLaren ihn dann auch gleich reingeholt hätte, haben sie nicht gemacht, haben sie auch mit Norris nicht gemacht und der wäre, glaube ich, mindestens Dritter geworden, wenn nicht sogar Zweiter. Ich will da meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, ich glaube, Max Verstappen hätte ihm da schon ein bisschen Probleme bereitet, aber zumindest wäre dann Max Verstappen raus gewesen aus der Weltmeisterschaft, wenn das so gelaufen wäre. Also würde ich an der Stelle auch nochmal dick unterstreichen, denn es heißt ja auch, ja, von manchen zumindest, da hat McLaren versucht, den Norris wieder zu bevorteilen und glaube ich ehrlich gesagt nicht. Es war eine Fehlentscheidung definitiv, da brauchen wir uns nicht drüber zu streiten, aber es wäre im Sinne von McLaren gewesen, wenn die in der Reihenfolge auch ins Ziel gekommen wären, denn den Verstappen, den willst du nicht noch irgendwie in der Weltmeisterschaft im Rennen haben, ja, im letzten Grand Prix. Lewis Hamilton kann da, glaube ich, ein Lied davon singen, ja. Auch wenn da sehr viel zusammengekommen ist. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu Norris. Warum ist der jetzt nur bei 7 von 10, wenn der Piastri die vollen 10 bekommen hat. Ich finde, da war halt das ganze Wochenende einfach den Ticken langsamer als Piastri. Und ja, dementsprechend glaube ich, hätte er schon ein bisschen mehr abliefern müssen. Es waren auch die ein oder anderen Schlecker drin. Bin mir nicht sicher, also ob ich ihm da die 8 geben hätte wollen. Ich bleibe jetzt mal bei 7, ist ja immer noch sehr gut. 8 ist ja schon richtig gut und 9 fantastisch und 10 eigentlich makellos perfekt. Kann ich mitleben. Er hat ja sonst auch eigentlich fast immer 8, 9, 10 Punkte von mir bekommen. Also dann heute mal nur 7. So ist es. Was sagst du?
Ich gebe Lando Norris für dieses Katar-Wochenende sehr gute 8 Punkte tatsächlich. Und Oscar Piastri kriegt auch von mir die Bestnote. 10 Punkte hier, ganz klar. Beide Piloten hatten natürlich Pech im Grand Prix. Das ist ohne ihr eigenes Verschulden passiert, dass sie da nicht das bestmögliche Ergebnis hätten einfahren können. Also Doppelpodium wäre sicher drin gewesen. Locker, vielleicht sogar ein Doppelsieg, in welcher Reihenfolge auch immer. Wahrscheinlich wäre Oscar Piastri Erster geworden. Er war ja wirklich der schnellste Mann das ganze Wochenende über. Plötzlich war die breite Brust wieder da. Das Selbstverständnis, da einfach vorne wegzufahren, war da. Alles relativ mühelos, so schien es. Er hatte immer noch was im Köcher und konnte sich das da alles einteilen. Ja, bis dann der Grand Prix eben kam und die blöde Entscheidung. Aber auch danach hat er es trotzdem sehr, sehr gut runtergefahren. Wir dürfen aber nicht vergessen, das habe ich jetzt bei Max Verstappen nicht dazu gesagt, aber wir können es an der Stelle nochmal erwähnen. Die McLaren schienen das ganze Wochenende das schnellste Auto zu sein. Nicht zuletzt die erste Startreihe für den Grand Prix beweist es. Aber im Rennen selber war Verstappen blitzschnell. Also da konnte ja auch wirklich Piastri und Norris konnten da nicht wirklich aufholen. Zumindest nicht in Schritten, die da groß genug wären oder gereicht hätten. Also weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber mit viel Sprit und im Renntrim geht der Red Bull dann scheinbar nochmal eine ganze, ganze Ecke besser. Also es war auch
mit den härteren Reifen auch jeweils ist er besser gelaufen.
Ja. Genau, auf den harten Reifen ging dann deutlich mehr.
Und im Rennen haben sie ja auch nochmal den Motor getauscht auf die alte Spezifikation. Ah, also okay. Das hat dann nochmal die Vibrationen nicht eliminiert, aber minimiert, hat Helmut Marko kurz vor dem Rennen noch gesagt. Genau, also man hat dann noch recht viel rumgedoktert. Das hat anscheinend Wirkung gezeigt. Also wie du schon sagst, irgendwie schaffen sie es immer noch, was aus dem Hut zu zaubern und dann läuft es dann doch einigermaßen in den meisten Fällen.
Das sollte allen Angst machen vor dem Saisonfinale auf jeden Fall. Ja. Naja gut, aber so war das nun mal. Trotzdem, Lando Norris hat eigentlich sehr, sehr gute Arbeit abgeliefert. Er war eine kleine, ein Ticken schlechter, wie du gesagt hast, als Piastri, keine Frage, aber ein Ticken schlechter, ich denke, 2 Punkte Unterschied sind da schon fast ein bisschen viel. Warum ich die 2 Punkte Unterschied trotzdem guten Gewissens verteilen kann, der Unterschied im Sprint Qualifying war durchaus vorhanden, ja, wir haben da Oscar Piastri auf der Pole gehabt, relativ knapp, ein paar Tausendstel dahinter, dann George Russell, Lando Norris auf Platz 3 in Sprintquali, war aber schon über 2 Zehntel zurück. Also das ist schon eine kleine Welt. Die hat ihm dann der Piastri eben aufgebrummt im Qualifying. Da hat man es deutlich gesehen, aber ab da waren die Unterschiede wirklich überschaubar, minimal. Trotzdem hatte man immer das Gefühl, Piastri ist definitiv der Schnellere der beiden an diesem Wochenende. Das wird Lando Norris versuchen umzudrehen oder auch nicht. Vielleicht reicht ihm ja dann der 3. Platz.
Für den Reich,
sollte er unter normalen Umständen ja eigentlich einfahren. Aber was ist schon normal in dieser Saison? Ja, es passieren die wildesten Sachen auf und neben der Strecke. Ich bin gespannt, wie das letzte Kapitel auf jeden Fall ausfällt dieser Saison. Ich kann es kaum erwarten. Bin sehr, sehr gespannt, was da passieren wird. Und am Ende wird es, Lance Stroll noch Weltmeister.
Dazu muss er erstmal in der nächsten Saison weiterfahren. Dann kann ich mir das theoretisch sogar vorstellen. Ja, je nachdem, was das für ein Geschoss wird, der neue Aston Martin. Aber damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Schreibt uns gerne in die Kommentare, ob ihr mit unseren Meinungen hier konform geht oder ob ihr sagt, das ist Quatsch, was wir hier verzapft haben. Das ist komplett anders. Lance Stroll ist der King und Verstappen kann gar nichts. Was weiß denn ich? Schreibt uns gerne rein. Ja, wir antworten, wie gesagt, auf jeden Kommentar und freut uns am Ende der Woche. Kurz vor Wochenende gibt es dann auf jeden Fall die Preview mit den neuesten Nachrichten zum großen Preis von Abu Dhabi. Das wird bestimmt interessant. Da reden wir dann auch sicherlich dann über die Fahrersituation, die feststehen sollte bei Red Bull und den Racing Bulls für 2026 und was das für Implikationen haben könnte. Vielleicht gibt es dann eben ja dann auch dementsprechend das offizielle Abschiedsrennen von Yuki Tsunoda. Das wäre ihm zu wünschen, dass er da nochmal sozusagen ordentlich verabschiedet wird. Daniel Ricciardo hat es ja nicht bekommen, also das wäre immerhin etwas. Und dann würde ich sagen, freuen wir uns auf ein sicherlich sehr, sehr spannendes Formel 1 Wochenende in Abu Dhabi. Oh, egal. egal, ja, mit wem ihr es haltet. Ich glaube, Spannung, die werden wir auf jeden Fall erleben.
Auf jeden Fall. Denkt dran, mehr Formel 1 ist mir gut, Freunde. Lasst ein Abo da, verpasst nichts. Bis zur nächsten Episode. Ahoi!